Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Es ist das Medienthema des Jahres und alles beginnt im Januar hiermit.
Ein geheimes Treffen, bei dem der große Plan beraten wird, Millionen von Menschen loszuwerden.
Mit dabei hochrangige AfD-Mitglieder wie Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt.
Publik gemacht hat dieses Treffen das Recherchekollektiv Korrektiv.
Oder beginnt eigentlich alles doch schon viel früher? Fest steht, die Berichterstattung über das Potsdamer Treffen befeuert eine Frage, mit der sich Medien und Journalisten schon lange schwer tun. Und die im Jahr von Kommunal- und Landtagswahlen im Osten so wichtig erscheint, wie lange nicht. Wie umgehen, wie berichten über die AfD? Eine Partei, die bei diesen Wahlen erstmals stärkste Kraft werden könnte. Eine Frage, mit der auch ich mich in den letzten Monaten beschäftigt habe. Eine Recherche, die Januar beginnt, bei der ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um ihre Einschätzungen bitte. Eine Reise, die mich nach Sachsen führt und am Ende auch zu einer kontroversen Debatte hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Michael Borgers. Im Kern des Ganzen geht es um diese eine Frage, die Ende Januar auf WDR 5, wenige Tage nach Veröffentlichung der Korrektivrecherche, die Journalistin Stefanie Rode so formuliert.
Sollten die Öffentlich-Rechtlichen die AfD ab jetzt einfach nicht mehr einladen?
Eine Frage, die ihre Gesprächspartnerin Elena Kuntidou, Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen, dann so beantwortet.
Es ist eine Frage des Formats und wir sagen, Antidemokratinnen eine Bühne zu bieten, führt nicht zu einem demokratischen Diskurs. Das bedeutet jetzt konkret auf Ihre Frage hin, ja, nicht mehr einladen und keine Bühne geben, was nicht bedeutet, dass man nicht über die AfD berichten soll.
Eine Sicht, die aber längst nicht alle teilen zu dem Zeitpunkt. Etwa der Satiriker Oliver Kalkofe, der in seinem eigenen Podcast sogar die Meinung vertritt.
Wäre da nicht hilfreich, und da ist wieder dieser alte Fragepunkt, auch die AfD in zum Beispiel Talkshows oder ähnlichem öfter zu Wort kommen zu lassen?
Seine Idee dahinter, die Unentschlossenen könnten dann so den Irrsinn, wie Kalkofe es nennt, hinter der Partei und ihrem Programm erkennen. Und sein Podcast-Partner Oliver Welke, Kopf der Heute-Show, pflichtet bei.
Ich bin eh dafür, dass man insgesamt in so eine Bring-it-on-kommt-doch-Stimmung geht, also eine argumentative Aggressivität statt diese Grundangst, die sich da mittlerweile breit macht.
Argumentative Aggressivität versus Angst. Emotionen, mit denen sich auch Maren Ohner beschäftigt. Sie ist Professorin für Medienpsychologie in Köln. Gerade ist ihr Buch Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen, erschienen. Medien spielen bei dieser Frage eine entscheidende Rolle, erklärt Maren Ohner. Etwa dann, wenn sie die Realität insgesamt negativer darstellen, als sie tatsächlich ist.
Das sorgt in erster Konsequenz dafür, dass wir eben ein zu negatives Weltbild haben. Und in zweiter Konsequenz eben auch dafür, dass Menschen Angst bekommen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade im Umgang auch mit der AfD, ist eben das Gefühl der Angst.
Ein Gefühl, auf das diese Partei inhaltlich besonders setzt. AfD, Angst für Deutschland, so übersetzte die stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin Melanie Amann einmal den Parteinamen. Medienpsychologin Maren Ohner.
Die große Emotion, die manchmal auch als Mutter aller Emotionen beschrieben wird, die eben unter anderem dafür sorgt, dass wir Vertrauen verlieren, vielleicht Vertrauen in Politik, in Medien, in Institutionen insgesamt.
Verlorenes Vertrauen, auch in den Journalismus. Eine Situation, mit der sich diejenigen hautnah auseinandersetzen müssen, die vor Ort unterwegs sind. Lokaljournalistinnen und Landeskorrespondenten. Mit der Bahn reise ich nach Sachsen. Alexander Moritz berichtet seit 4 Jahren über das Bundesland, das als Hochburg der AfD gilt. In diesem Jahr wird sich das wohl erneut bei Kommunal- und Landtagswahlen bestätigen, so sagen es Umfragen voraus. Noch regiert eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Sachsen ist von Anfang an ein wichtiges Land für die AfD. Mit der Spitzenkandidatin Frauke Petri zieht die AfD hier bereits 2014, nur ein Jahr nach der Gründung der Partei, in den Landtag ein. Und Sachsen, das ist das Bundesland, in dem auch 2014 wieder Menschen auf die Straße gehen. Jeden Montag. In Erinnerung an 1989, als in Leipzig Zehntausende gegen die DDR-Diktatur demonstrieren und Wir sind das Volk rufen.
Ein Wort zu unserem Spaziergang, zu unserer Veranstaltung.
In Dresden nennen sie sich nun, ein Vierteljahrhundert später, Pegida. In Leipzig Legida. Sie sprechen von einer Islamisierung des Abendlandes. Und die AfD, nur ein Jahr zuvor angetreten als Kritikerin der europäischen Währungspolitik, ist seit Beginn dieser Proteste dabei. Teile der Partei erkennen früh das Potenzial dieser Wutbewegung, die Medien und Politik misstraut.
Das ist eine Veranstaltung gegen diejenigen, die den Begriff Asyl missbrauchen und diejenigen Politiker, die diesen Begriff Asyl so lange strapaziert haben und missbraucht haben, bis wir auf die Straße gehen.
Alexander Moritz berichtet 2015 für ein Studentenradio über die Proteste, die in Leipzig unter anderem von Hooligans organisiert werden. Für seine Reportage wird er von der Thüringer Landesmedienanstalt ausgezeichnet.
Hallo Alexander.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Ende Februar treffe ich den Sachsen-Korrespondenten des Deutschlandfunk in Leipzig am Richard-Wagner-Platz, wo zwei Jahre lang, noch bis 2017, die Legida-Versammlungen stattfinden.
Also diese Legida-Demonstrationen, die ich damals begleitet habe, das war so für mich persönlich der Einstieg in den Demonstrationsjournalismus. Und irgendwie hat auch damals etwas angefangen, was eigentlich seitdem nicht aufgehört hat. Nämlich rechtsextreme Demonstrationen, bei denen eine unglaubliche Wut herrscht auf das politische System, auf die Zustände, wo alle möglichen Leute zusammenkommen, die jetzt nicht alle per se rechtsextrem sind, aber wo diese Grenzen halt ganz bewusst verwischt werden.
Eine Mischung, die bis heute den Nährboden für die AfD darstellt, wie Alexander Moritz beobachtet. Für ihn ist vor allem das die Ursache dafür, warum sich die Frage des Umgangs für Medien bis heute stellt.
Die AfD ist keine normale Partei, insbesondere nicht in Sachsen, weil die hier ganz offensichtlich rechtsextrem ist. Das hat jetzt inzwischen auch der Verfassungsschutz aktenkundig gemacht. Aber für jemanden, der sich damit auseinandersetzt, war das auch schon seit mehreren Jahren klar.
Mehr als 100 von rund 500 Mitarbeitenden der AfD im Bundestag sind in Organisationen aktiv, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Das ergibt eine Recherche des Bayerischen Rundfunks Mitte März, nach meinem Besuch in Leipzig. Genau dieses Personal meint Alexander Moritz aber auch da schon.
Oder es sind Menschen, die quasi durch die AfD erst in die Politik gekommen sind, aber die Dinge sagen, wo man eigentlich jetzt keinen politikwissenschaftlichen Abschluss braucht, um zu erkennen, dass das mit Demokratie häufig nicht so viel zu tun hat. Und ja, in Sachsen sitzt die AfD im Landtag, ist die zweitgrößte Fraktion hinter der CDU.
Sprich, du musst dich mit ihr auseinandersetzen.
Ja, natürlich.
Aber wie? Wie genau setzt man sich mit einer Partei auseinander, die offen verachtet, für was weite Teile der eigenen Arbeit stehen? Als Journalist in einem demokratischen Staat, einem Staat mit Spielregeln, mit Presse- und Meinungsfreiheit.
Ja, ich sehe meine Aufgabe schon darin, zu beobachten, was macht die AfD in Sachsen und dabei nicht nur wiederzugeben, was die sagen, sondern immer auch einzuordnen. Also was bedeutet das? In welchem Kontext wird das gesagt? Weil die AfD ist ja auch sehr gut darin, verschiedene Bühnen zu bespielen. Also im Landtag und in Talkshows sagen die was anderes als eben bei Demonstrationen. Ja, auf Demonstrationen ist der Ton viel radikaler, da ist ein anderes Publikum. Da möchte man die Menschen auf der Straße ansprechen und ihre Wut auch kanalisieren, aber auch fördern. Also da wird auch gehetzt von Seiten der AfD. Und im Parlamenten und in Talkshows, da gibt man sich dann so ein bisschen bürgerlicher, weil man möchte ja in der breiten Öffentlichkeit dann doch nicht zu sehr verschrecken. Und das irgendwie immer einzuordnen, das sehe ich so als meine Aufgabe.
Und auch im Umgang mit ihm, dem Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zeigt die Partei unterschiedliche Gesichter. Die reichen von Beschimpfungen, Stichwort Lügenpresse, oder viel zu spät über Parteiveranstaltungen zu informieren, bis hin zu auch professioneller Pressearbeit. Für eine Reportage trifft Moritz beispielsweise einen AfD-Kreisvorsitzenden in Bautzen. Ein Gespräch in insgesamt freundlicher Atmosphäre, so erinnert sich der Journalist, wäre da nicht das anti-öffentlich-rechtlicher Rundfunkplakat im Rücken des Politikers, auf das er währenddessen blickt.
Das ist dann schon immer so auch eine gewisse Herausforderung, wenn man da so sitzt und sich denkt, okay, du bist jetzt gerade freundlich zu mir, weil du in meinem Bericht auftauchen möchtest, aber gleichzeitig hängt hinter dir das Plakat, dass du eigentlich das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem abschaffen möchtest und auch grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel von Journalismus und kritischem Journalismus hältst.
Ein Journalismus, der etwa dann von der AfD torpediert wird, wenn es um die Berichterstattung über Parteitage geht. Schon lange versuchen Landesverbände der Partei regelmäßig, das für bestimmte Medien zu verhindern. Auch in diesem Jahr wieder. Und dann sind da noch die Veranstaltungen, die auf jeden Fall tabu sind für kritischen Journalismus.
Und dann geht es los. Das Oktoberfest der Rechtsextremisten startet mit Blasmusik und dem Einmarsch ins Festzelt.
Veranstaltungen wie dieses Oktoberfest Rechtsextremer auf dem Rittergut Nöbeditz in Sachsen-Anhalt des früheren AfD-Politikers André Poggenburg. Wer von hier aus berichten will, wer so recherchiert, muss undercover unterwegs sein. So wie im vergangenen Jahr ein Team von SternTV.
Lindner, Scholz und andere verkleidet als Sträflinge. Mit den Schildern, die ich seit Jahren immer wieder sehe, und Flaggen rechtsextremer Gruppierungen wird der Beginn zelebriert.
Diesen antiparlamentarischen Auflauf beobachtet Henrik Merker gemeinsam mit einer Kollegin vor Ort. Beide verkleidet und von einer Maskenbildnerin äußerlich verändert. Merker recherchiert regelmäßig als freier Journalist auch für andere Medien wie das ZDF oder den MDR zu Rechtsextremismus. Im Innenhof einer TV-Produktionsfirma erwartet mich Merker. Er beschreibt, wie er als Journalist zum ersten Mal mit der AfD in Berührung kommt, als er für die Zeit über ein Hausprojekt der identitären Bewegung in Halle schreibt.
Die Identitären galten damals schon sehr, sehr früh als rechtsextrem, einfach auch aufgrund der Geschichte einzelner oder vieler Mitglieder dieser Gruppierung. Und bei dem Haus der Identitären sind dann regelmäßig AfD-Politiker aufgetaucht. Ein AfD-Landtagsabgeordneter, Hans-Thomas Tillschneider, hatte sein Büro dort im Haus. Und da hatte man sehr, sehr früh auch einfach diese Überschneidungspunkte in die radikale rechtsextreme Szene.
Tillschneider ist heute kulturpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Und die Identitären bleiben in engem Kontakt zur AfD. Etwa beim Potsdamer Geheimtreffen, wo einer der Vordenker dieser neofaschistischen Bewegung, Martin Sellner, auch prominenten Mitglieder der AfD, seine Vorstellungen einer Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorstellt und das dann Remigration nennt. Die Korrektivrecherche, die das offenlegt, schlägt hohe Wellen. Und sie befeuert die Debatte um den Umgang mit der AfD. Ein Weg? Einfach weitermachen, wie bislang, und so neutral wie möglich berichten. Für Merker liegt hier aber das Grundproblem im Umgang mit der AfD. Ja, man könne weiterhin Politikerinnen und Politiker der Partei mit Widersprüchen konfrontieren. In Talkshows und anderen Interviews, vorab aufgezeichnet oder auch live.
Aber die Reaktion, die man sieht, ist ja immer wieder, die AfD sagt dann, ja, das sind ja Einzelmeinungen. Und damit kommt man nicht weiter, weil man vermittelt damit der Öffentlichkeit trotzdem kein authentisches Bild der AfD, auch wenn man noch so neutral ist, einfach weil die Antworten, die die AfD gibt, nicht authentisch sind.
Es müsse deshalb vielmehr darum gehen, die Partei anders inhaltlich zu stellen, findet er. Und hierbei vor allen Dingen Vernetzungen in den Rechtsextremismus aufzuzeigen, personelle und inhaltliche.
Also ganz klare und ganz harte Belege dafür, dass diese Partei rechtsextrem ist. Es bringt halt nichts, immer dieses Label dran zu heften. So, das Label selber, das entwertet sich dadurch, je öfter es verwendet wird. Man muss es einfach unterfüttern, man muss Belege liefern. Und man muss ganz genau in der Sprache auch sein, weil der Begriff rechtsextrem oder Rechtsextremismus ist ja gewissermaßen auch ein politischer Kampfbegriff natürlich. Genauso wie der Begriff Links. Extremismus, das entspringt ja alles der Extremismustheorie und ist nicht wirklich dazu geeignet, politische Bestrebungen genau zu beschreiben, finde ich.
Ganz konkret bedeutet das für den Journalisten vor allem, noch mehr auf Worte zu achten. Sie genau lesen die geschriebenen Texte, die Parteiprogramme, die Bücher oder Aufsätze. Und genau hinzuhören, auch bei den Reden und Rufen auf Demonstrationen. Beispielsweise so wie bei einer AfD-Kundgebung am 1. Mai 2018 in Querfurt, die Merker damals selbst dokumentiert.
Die Teilnehmer der AfD-Kundgebung sind sehr aggressiv. Jetzt gibt es gerade Gedränge, Geschütze. Die Polizei wird hier gerade als Rotfaschisten bezeichnet von Teilnehmern. Gerade kommen hier auch Personen auf mich persönlich zu, wollen mich am Stream hindern.
Auf den Aufnahmen ist dann zu hören, wie ein Mann ihn bedroht. Merker senkt seine Kamera, auf dem Asphalt ist nur noch ihr Schatten zu sehen. Kein Einzelfall. TV-Journalisten werden auf solchen Demos regelmäßig Opfer von Angriffen. Doch am Ende führe an solchen direkten Begegnungen kein Weg vorbei, ist Henrik Merker überzeugt und empfiehlt, Gespräche mit der Basis zu suchen und nicht mit der PR-geschulten Spitze der Partei.
Zum Beispiel einfach mal mit der AfD plakatieren gehen als Journalistin, Journalist und dann mal die Leute reden lassen. Vielleicht auch mal mit einem Kollegen zusammen, der aus dem arabischen Raum stammt. Das hatten wir nämlich mal gemacht für Euronews. Und der wurde dann halt, also dem wurde dann einfach von dem AfD-Menschen gesagt, ja, sie wären halt nicht zu Europa gehören können.
Aussagen von Parteimitgliedern, aber ohne Medienschulung.
Und wenn man sich mit denen mal wirklich ausführlich auseinandersetzt, dann sagen die einem auch ganz knallhart ihre Meinung, ohne sich zu verstellen.
Die AfD zu entzaubern müsse das Ziel sein, so heißt es immer wieder. Doch entzaubern sei ein problematisches Schlagwort, findet Merker. Und auch Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz gibt zu bedenken.
Das geht davon aus, dass die AfD ihre wahren Ziele verschleiert und im Prinzip die Wähler täuscht. Und das ist, glaube ich, eine sehr fatale Annahme, die auch im Journalismus verbreitet ist. Es gibt Leute, die die AfD genau deswegen wählen. Die wollen, dass hier nur noch Weiße leben. Insbesondere in den ostdeutschen Landesverbänden ist das ein wichtiger Teil der Wählerschaft. Und da kann man nichts entzaubern, weil die wählen die Partei genau deswegen, weil sie so extrem ist.
Die AfD, eine Partei mit mehreren Gesichtern. Damit umzugehen, eine Herausforderung. Die Partei zu entzaubern, ein fragliches Ziel. Mit diesen Eindrücken und Gedanken verlasse ich Leipzig. Und die Diskussion um den richtigen journalistischen Umgang mit der AfD? Sie dauert weiter an. Anfang März wird bekannt, dass der Sender Welt TV eine Debatte zwischen Björn Höcke und Mario Vogt übertragen will. Höcke gilt als prägende Figur für die rechtsextreme Entwicklung der AfD. Vogt ist Chef der CDU in Thüringen. In Umfragen vor der Landtagswahl im September liegt Höckes AfD vor Vogts CDU. Keine Woche nach dieser Ankündigung sorgt aber erst einmal ein Interview im Deutschlandfunk für Schlagzeilen.
Es geht um die Frage, wie grenzt sich Ihre Partei von rechtsextremen Positionen ab?
AfD-Politiker rastet im Radio komplett aus, titelt die Bild über das Gespräch zu einem Prozess in Münster. Das dortige Oberverwaltungsgericht soll entscheiden, ob der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. Doch Parteivize Peter Böhringer antwortet in dem Interview auf fast keine Frage dazu und kritisiert stattdessen laufend die Gesprächsführung.
Ja, ich muss den Punkt kurz erklären, einfach, dass es klar wird, es wird auch ehrlich gesagt nicht schneller dadurch, dass sie mir zwischendurch noch Dinge zurufen. Und dieses Konzept mit dem ethischen Volksbegriff.
Ich treffe Deutschlandfunk-Moderatorin Sandra Schulz, keine Woche nach ihrem Interview mit Peter Böhringer.
Sind hier römisch 1, römisch 2, römisch 3, das sind hier so drei Postkarten mit einer.
Schulz hält die drei Postkarten in der Hand. Sie alle kommen von einer Hörerin. Und die ist nicht die einzige, die sich bedankt für das Interview. Die Redaktion erreichen überdurchschnittlich viele, überwiegend positive Reaktionen auf den gut 11-minütigen Schlagabtausch live on air. Aber es wird auch wieder Kritik laut. Auf der einen Seite die von AfD-Anhängern am Deutschlandfunk, sich einmal mehr nicht fair der Partei genähert zu haben. Und dann sind da aber auch diejenigen, die finden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte grundsätzlich nicht mehr mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Partei sprechen. Die Journalistin und Juristin Sandra Schulz findet aber:
Wir sind qua unserer redaktionellen Einschätzung nicht die Instanz, die in Deutschland darüber befindet, ob eine Partei auf dem Boden des Rechtsstaats ist oder nicht. Wir haben dafür ein geordnetes Verfahren. Das läuft vom Bundesverfassungsgericht. Dort gibt es ein Parteiverbotsverfahren. Und bis auf Weiteres muss unsere Linie sein, alle, die gewählt sind, die kommen bei uns auch vor.
Und wie bereitet man sich auf ein solches Gespräch mit der AfD vor?
Für uns ist absolut wichtig in der Interviewvorbereitung, dass wir in so ein Gespräch nicht reingehen wie in einen Boxkampf, den wir gewinnen wollen, sondern wir wollen unseren Job machen und den publizistisch sauber.
Und das gilt für die AfD wie für alle anderen Parteien?
Genau. Das gilt für die AfD wie für alle anderen Parteien. Und also was man ja auch dazu sagen muss, ist, dass auch Vertreter von anderen Parteien immer in Interviews alle Sachstände, alle Argumentationsbeiträge, alle Tatsachen in das Licht rücken, das ihnen gut steht. Also das ist jetzt auch wirklich nichts, was die AfD für sich exklusiv hätte.
Der inhaltliche Erkenntnisgewinn dieser Gespräche sei zwar häufig gering, räumt Friedbert Meurer ein, Leiter der Abteilung Zeitfunk im Deutschlandfunk. Aber deshalb nicht mehr mit Vertretern der AfD sprechen? Auch für Meurer ein absolutes No-Go.
Wo ziehen wir denn die Grenze? Wird als nächstes Sarah Wagenknecht ausgeschlossen? Mir blutet das Herz als jemand, der schon lange dabei ist, wie viele Mails ich aus Sachsen bekomme von enttäuschten langjährigen Deutschlandfunkhörern, die sagen, ihr seid ja wie die Stimme der DDR geworden. Das haben wir damals alles erlebt. Ich war 1988, 89 in Sachsen. Ich habe mit diesen Leuten geredet und hab zu spüren bekommen, was der Deutschlandfunk für sie bedeutete. Und dann sollen wir jetzt in einem Federstrich sagen, ja, von euch sagen zwar in Umfragen 32% wollen die AfD wählen, aber diese kommen uns nicht in die Stube.
Bleibt die Frage nach dem Wie. Weiterhin live sprechen, auch auf die Gefahr hin, Aussagen seitens der AfD nicht angemessen einordnen zu können? Oder doch, damit genau das besser möglich ist, besser vorab aufzeichnen?
Es gibt einige im Haus, die den Vorschlag machen, dann zeichnet das Interview doch auf. Also Sandra hat mit dem Interview bewiesen, es gab keine Notwendigkeit, das Interview aufzuzeichnen. Ich erwarte von den Leuten morgens, und wir haben wirklich gute, langjährige, erfahrene Moderatoren, die dazu in der Lage sind. Ich würde auch sagen, es wäre ein bisschen ein Armutszeugnis. Haben wir Angst vor denen? Müssen wir da die Möglichkeit einbauen, dann das Interview doch rauszuschmeißen? Wenn on air etwas Antisemitisches gesagt würde oder lang lebe die SS, keine Ahnung, dann werden wir das Gespräch abbrechen. Dieses Instrument gibt es auch.
Angesichts Enthüllungen wie denen zu Korrektiv werde das Gebot des Journalismus, immer neutral zu berichten, zur täglichen Herausforderung. Davon ist auch Romy Fröhlich überzeugt. Und dennoch müsse es natürlich erst recht dann gelten, betont die Professorin für Kommunikationswissenschaft in München.
Wer neutral über die AfD berichtet, lässt die AfD authentisch zu Wort kommen, stellt an der richtigen Stelle die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, unterlässt Suggestivfragen oder Provokationen und so weiter. Das, was da dann mit genügend Neutralität rauskommt, schafft ein realistisches Bild, und das ist gruselig genug.
Und die Schmerzgrenzen, Antisemitismus oder eine Verherrlichung des Nationalsozialismus, das sind Fragen, zu denen sich die Partei immer wieder verhalten muss in Interviewfragen. Denn Deutschlands Vergangenheit und der Versuch, diese neu zu deuten, auch das gehört zur AfD und vieler ihrer Vertreter. Stichwort Vogelschiss der Geschichte, Stichwort Denkmal der Schande, Stichwort Geschichtsrevisionismus. Eine Begegnung mit Norbert Frey in der Lobby eines Kölner Hotels. Der 69-Jährige gehört zu den renommiertesten Historikern zur neuesten deutschen Geschichte. Sein Forschungsschwerpunkt, die NS-Geschichte. Und Frey erkennt Parallelen zwischen dieser Zeit und der Gegenwart mit der AfD als einer Partei, die nicht an einem demokratischen Ringen um die besten Lösungen interessiert sei.
Sondern sie ist eine Partei, die Freund und Feind teilen will. Und genau das war eben auch die Situation in der Spätphase der Weimarer Republik. Und auch vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass die traditionellen Parteien an der NSDAP damals eben genau aus solchen Gründen auch kommunikativ gescheitert sind. Die einfachen Lösungen, all das, was viele Menschen überzeugt hat, jetzt mit diesem Parteiengezänk, so hieß es ja damals, in der Demokratie und in dem Parlament zu Ende zu kommen und jetzt einem künftigen Führer zu folgen.
Eine solche Führerschaft gäbe es heute nicht. Für ihn ein wesentlicher Unterschied zu damals, zum Ende der Weimarer Republik. Hinsichtlich des medialen Umgangs mit der AfD heute, mehr als 90 Jahre später, als wegweisend stuft der Historiker ein, ob der Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextremistisch einstufen wird.
Den Teilen haben wir das ja schon, und wenn das dann auch wirklich über das gesamte Bundesgebiet so festgestellt werden sollte, dann finde ich, müsste auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch einmal sehr neu und sehr grundsätzlich über solche Fragen nachdenken.
Und wie?
Dann glaube ich, kann man jedenfalls die Vorstellung, dass alle Parteien gleich behandelt werden sollen, wenn die eine Partei sich sozusagen klar von den anderen demokratischen Parteien unterscheidet, auch wenn sie demokratisch gewählt ist, dann kann man diese allzu schlichte Parole nicht mehr weiter fortführen. Und dann muss man in der Tat auch sagen, okay, mit Extremisten haben wir zum Beispiel in Talkshows nichts mehr am Hut.
Aus der Kölner in die Berliner Innenstadt. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald. Und es ist soweit, der nächste Anlauf, die AfD zu entzaubern. Während sich die Partei juristisch dagegen wehrt, als rechtsextremer Verdachtsfall zu gelten und parallel gegen den Vorwurf, einzelne Politiker hätten russische Desinformation verbreitet, empfängt der Sender Welt-TV Björn Höcke und Mario Vogt zum Rededuell. Die Strategie des Totschweigens der AfD habe nicht gefruchtet, hatte bereits vor dem Termin im Deutschlandfunk Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burgard erklärt.
Und wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir Herrn Höcke da keine Bühne bieten, sondern dass wir einen Boxring der Demokratie aufstellen wollen.
Einen Monat später ist Burgard dann auch einer von zwei Moderatoren des TV-Duells.
Kurz zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutieren. Über diese Themen.
Der jahrelang in den meisten deutschen Medien vorherrschende Ansatz, die AfD weitestgehend nicht zur Sprache kommen zu lassen, um ihnen keine Bühne zu bieten, könne angesichts trotzdem steigender Umfragewerte als gescheitert betrachtet werden, hatte sich der für die Debatte verantwortliche Springer Verlag noch am Vortag erneut gegen Kritik an dem Format verteidigt.
Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.
Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte.
Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist
der Anfang von gut ein Viertelstunden, in denen die beiden Politiker sich dann gegenseitig behaken werden. Und Björn Höcke sich dabei an vieles, wie etwa den in seinen eigenen Büchern verbreiteten Rassismus, nicht mehr erinnern kann. Um dann aber pauschal eine weitere Einwanderung von Muslimen abzulehnen. Und gelingt es CDU-Politiker Vogt in dieser Auseinandersetzung, so wie er das im Vorfeld angekündigt hatte, den AfD-Rechtsaußen ins Licht zu ziehen und dabei inhaltlich zu stellen? Auch hierüber gehen die Meinungen auseinander.
Ich war in der Tat im Vorfeld natürlich auch sehr zwiegespalten, was dieses Format angeht, weil es ja doch mit ziemlich vielen Risiken verbunden ist oder verbunden war. Aber ich muss sagen, ungeachtet dessen, dass ich jetzt keinen klaren Sieger ausmachen würde, hat dieses Format aber dennoch gewonnen.
Findet Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, und spricht im Interview mit dem Deutschlandfunk von einem Erfolg. Denn Höcke habe nicht seinen Populismus verbreiten können, wie er das sonst gewohnt sei.
Ich denke, dass in Medien, wo Diskussionen auch zugelassen werden und die Debattenkultur gepflegt wird und nicht in alternativen Medien, wo einfach nur gesendet wird in eine Richtung, unwidersprochen, muss man sich die Frage stellen, ob dieser Kurswechsel vielleicht jetzt sogar Schule macht.
Also möglicherweise mehr Gespräche mit AfD-Politikern geführt werden. Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegel, kommentiert dagegen auf Radio 1, Höcke habe viel Raum erhalten, Falschaussagen unwidersprochen zu äußern.
Wie zum Beispiel, dass es Großbritannien nach dem Brexit heute viel besser gehe als vorher und dass Putin eigentlich Frieden wolle.
Und diese und andere Momente werde die AfD nun herausschneiden und tausendfach auf Social Media verbreiten.
Ganz egal, wie fahrig Höcke in vielen Teilen war, wie gut die Moderatoren ihn teilweise entlarvt haben. Das spielt in der Snippet-Logik der Social-Media-Plattformen, die diese Partei wie keine andere beherrscht, leider keine Rolle.
Höcke habe sich als der freundliche Nazi von nebenan inszenieren können, so die Journalistin. Höcke dagegen beklagt, er fühle sich in die Enge gedrängt in einem Land, in dem man nichts mehr sagen könne, und das live in einem TV-Interview. Am Ende tragen solche Interviews dazu bei, die AfD weiter zu normalisieren, findet Anke Mürre. Und genau das sei brandgefährlich. Die Debatte über den Umgang mit der AfD, sie bleibt das Medienthema des Jahres.
Keine Bühne oder entzaubern? Über den medialen Umgang mit der AfD war das Michael Borgers. Ein Feature für den Deutschlandfunk 2024.